zusammen, herzlich willkommen zu Grad raus, dem Outdoor-Podcast von Bergfreunden für Bergfreunde. Ich bin die Hanna.
Und ich bin der Jörn, hallo. Wie immer sprechen wir auch in dieser Folge mit unseren Gästen über spannende Outdoor-Themen und Bergabenteuer und haben jede Menge interessante Geschichten für euch mit dabei.
In dieser Folge dürfen wir Anna Trunschnick begrüßen. Sie ist eine erfahrene Bergsteigerin und Alpinkletterin und war unter anderem Teil des letzten Alpinkaders der Naturfreunde Österreich. Über die Jahre im Bergsport hat sie viel erlebt und viele Eindrücke gesammelt. Dabei haben sich ihr Zugang zum Alpinismus und ihre Sicht auf Risiko im Bergsport gewandelt.
Genau, wir werden mit Anna darüber sprechen, wie sie für sich den Umgang mit Risiko neu definiert hat. Wir werden erfahren, was der Alpinismus heute für sie bedeutet, auf was es ihr ankommt, wenn sie ihre Touren plant und in welchem Verhältnis Freude und Risiko am Berg für sie stehen.
Hallo Anna, schön, dass du da bist.
Hallo.
Anna, kannst du dich unseren HörerInnen kurz in zwei Sätzen vorstellen?
Ich bin die Anna. Ich komme ursprünglich aus Kärnten, aber wohne jetzt schon länger in Innsbruck, in Tirol. Und bin gern draußen unterwegs.
Das waren genau zwei Sätze. Gut. Vielleicht starten wir ganz am Anfang. Anna, wie bist du denn zum Alpinismus gekommen?
Ich habe ein Masterstudium absolviert, bei dem man alle 6 Monate den Standort gewechselt hat und war dadurch in Rotterdam, Oslo und Bologna und habe in Bologna 3 Freunde kennengelernt, die mir eigentlich den Alpinismus gezeigt haben, wenn man das so formulieren kann. Es waren 3 Italiener, der Claudio, der Giovanni und die Martina. Und mit denen habe ich angefangen zu klettern und die haben mir dann auch die Dolomiten gezeigt und den Monte Bianco. Also in Italien sagen sie ganz gern Monte Bianco und nicht Mont Blanc. Da fühlt er sich ja richtig beleidigt förmlich, wenn man Mont Blanc sagt. Ja, und durch die 3 habe ich nicht nur Italienisch lernen dürfen, sondern auch klettern lernen dürfen und auch die Leidenschaft für die Berge entdeckt.
Und wie hat sich dein Leben dadurch verändert? Und also wie hast du die Faszination gefunden daran? Was hat das mit dir gemacht?
Bei mir hat das viel gemacht, aber ich glaube, es ist ein ziemlicher radikaler Einstieg war, weil ich habe nicht nur den Alpinismus kennengelernt, sondern generell Sport, wenn man das jetzt mal so sagen kann. Ja, ich bin überhaupt nicht sportlich aufgewachsen, also gar nicht. Und habe davor jetzt auch nicht viel gemacht, aber habe dann eben da extreme Leidenschaft entdeckt, dass mir das wirklich Spaß macht und Freude bereitet, mich draußen müde zu machen und ja, und in der Natur Neues zu erkunden. Und ja, und dann durch die 3 habe ich lernen dürfen, wie viel Spaß das macht, wenn man zu dritt einfach kleine Abenteuer plant. Und ja, und verschiedenste Ecken der Alpen kennenlernt und dort am Klettern, am Skitouren gehen, am Eisklettern ist. Und seitdem ich da quasi das kennenlernen durfte, hat mir die Begeisterung eigentlich bis heute begleitet.
Und wie lange ist das jetzt her? Wann hast du so deine ersten Schritte am Berg dann gemacht?
Also ein bisschen zum Klettern habe ich angefangen, als ich studiert habe in Graz. Das war damals 2015, 2016, genau. Und dann richtig losgegangen, also 2016, 17, als ich da in Italien war und mit den 3 die verschiedenen Disziplinen des Alpinismus kennenlernen habe dürfen. Und da hat es mich dann richtig begeistert. Weil einfach die Dynamik in der Gruppe war total schön und total lustig. Also wir waren einfach ein kunterbuntes Trio und da ist einfach viel drum gegangen, dass man wirklich draußen in der Natur ist, draußen schlaft, ja, was gemeinsam erlebt. Da ist jetzt nicht drum gegangen, dass man da jetzt per se gewisse Schwierigkeiten meistert, natürlich auch, hat auch Spaß gemacht und war natürlich auch irgendwie Teil davon. Aber mehr ist es einfach ums Erlebnis gegangen und ums gemeinsame Erleben. Und das hat mich extrem begeistert.
Du wurdest ja dann auch Teil des Naturfreunde Alpinkaders. Vielleicht kannst du uns da nochmal kurz abholen, wie man von dem Spaßklettern dann doch zu einer gewissen Professionalität, wie das bei dir kam.
Professionalität klingt gleich mal zu viel des Guten. Ja, also mich hat's dann eben extrem begeistert und ich habe dann jede freie Minute, die ich gefunden habe und jedes frisch verdiente Geld von meinem ersten Job in diese Aktivitäten gesteckt und in Ausrüstung gesteckt und mir das Spaß macht. Und als ich dann von dem Naturfreund Alpinkader gehört habe, hat mir das natürlich extrem fasziniert, dass es da die Möglichkeit gibt, etwas zu lernen, Kurse zu belegen, mit anderen unterwegs zu sein, die auch begeistert sind. Also ich kann mich erinnern, ich war lang mir als Eisklettern eigentlich immer am meisten Spaß gemacht. eigentlich sogar Dry-Touren, um ehrlich zu sein, was irgendwie so die Disziplin ist, die viele abstoßt, aber ich bin nach wie vor, dass das eigentlich am meisten Spaß macht. Also ich würde dann einen schönen Tag wie heute auch Dry-Touren gehen, wenn es nicht so absurd wäre.
Vierter Einwurf für die, die sich nicht auskennen, was ist Dry-Tooling?
Der Kratzner mit den Eisgeräten am Felsen. Ich finde das eine schöne Beschreibung. Versuch zu wenig, wie möchte zu kratzen. ich habe damals eine gute Freundin gehabt, mit der bin ich total gern klettern gegangen, aber ich habe sonst eigentlich wenig Mädels gekannt, die gern Eisklettern gehen zum Beispiel. Und der Natur von der Pinkader war für mich dann auch so ein bisschen die Möglichkeit, einfach mehr Dirndl kennenzulernen, mit dem man lustige Dinge am Berg machen kann. Also bin auch total gerne mit Burschen unterwegs, mir ist das eigentlich egal, ich bin aber gerne mit Freunden unterwegs, aber ich habe mir gedacht, das ist eine super Möglichkeit, dass man wo Gleichgesinnte kennenlernt, die das auch begeistert und auch die Möglichkeit hat, Kurse zu besuchen, die das Wissen erweitern. Also das meiste habe ich mir entweder selbst beigebracht oder eben durch meine italienischen Freunde lernen dürfen. Und da war vor allem der Claudio ganz eine wichtige Person, der hat mir extrem viel beigebracht, dem bin ich dankbar. Aber so das in Form von wirklich Kursen zu lernen und auch auf die, und auch sagen, österreichische Art und Weise zu lernen, das hat mich auch sehr interessiert. Und deswegen haben wir voll gefreut, dass das geklappt hat mit dem Alpinkader.
Ja, voll. Ich wollte einfach, glaube ich, klarstellen mit meiner Frage, dass du es halt auf einem extrem hohen Level betreibst, weil dass die Leute einfach wissen, okay, wir reden hier von hohen Höhen, von großen Bergen und nicht von ein bisschen Klettern. Deswegen war mir das einfach nochmal wichtig zu sagen, dass du eine sehr erfahrene Alpinistin bist. Als solche hast du natürlich auch schon sehr viel erlebt und gesehen am Berg. So hast du eben einmal ein Lawinenunglück miterlebt, in dem du auch verletzt worden bist. Wie hat das deine Karriere oder dein Bergsteigen an sich verändert?
Ja, glücklicherweise ist es ja keine Karriere, sondern glücklicherweise ist ja für mich Bergsteigen und Klettern einfach nur etwas, was ich gern tue in meiner Freizeit. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig für mich, muss ich sagen, dass das einfach etwas ist, was ich gern mache. Und wenn ich eines Tages beschließe, dass ich das nicht mehr gern mache, weil mir das einfach keine Freude mehr bereitet, dann mache ich was anderes. hat es natürlich schon sehr verändert. Am meisten, glaube ich, dadurch, dass ich mir stark die Frage gestellt habe, ob ich überhaupt noch unterwegs sein möchte, auf irgendeine Art und Weise. Also mein Alpinismus hat ja viele Facetten, das ist wahrscheinlich auch das, was mich am meisten daran fasziniert. Also es ist nicht eine Sache, die man tut, sondern das inkludiert einfach viele verschiedene Aktivitäten, vom Klettern über eben Skitouren gehen, über Sportklettern bis hin zu Alpinklettern, bis hin zu Eisklettern, Mixklettern. Also da gibt es einfach, es ist einfach total facettenreich und mit jeder Jahreszeit wechseln ja wieder die Möglichkeiten, sich draußen zu bewegen. Das Wichtigste ist einfach immer, dass man draußen unterwegs ist und oftmals auch Neues erkundet. Ich war mir nicht ganz sicher, ob ich das noch tun will, ob mir das halt immer noch Freude bereitet und ob ich da überhaupt noch Lust habe, das in irgendeiner Form zu betreiben. Oder ob ich mir vielleicht dazu entschließe, dass ich nur einen Teil der Dinge weiterhin tun möchte. Beispiel eben noch weiterhin Sport klettern möchte, aber nicht mal Alpinklettern und so vielleicht nur einen Teil dieses großen Spektrums praktiziere. Habe mir da keinerlei Druck gemacht. Erstens, weil es definitiv nicht die Sache war, über die ich nachgedacht habe, im ersten Impuls, das war ganz hinten angestellt, das war mir eigentlich ziemlich wurscht. Ich habe mir so oder so da keinen Druck gemacht, weil eben ich mich mit Alpinismus nicht identifiziere, sondern das einfach nur etwas ist, was ich extrem gern mache und extrem gern praktizieren habe ich vorhin, was mich immer noch extrem begeistert. Aber ich identifiziere mich damit nicht und es macht mich nicht aus. Deswegen fällt da jetzt auch kein Teil von mir weg, wenn das wegfällt. Weil es einfach ganz viele andere Teile gibt und auch viele andere Dinge, die mich begeistern. Und ich habe mir das recht offen gelassen, ob mir das noch Freude bereitet oder nicht und ob ich das noch möchte oder nicht. Und habe dann aber Stück für Stück gemerkt, dass mir das immer noch Freude bereitet, zu meiner Überraschung. Und dass eben immer noch extrem gern im Klettern bin und immer noch gern draußen unterwegs bin. Nicht mehr in der Quantität, lieber in einer guten Qualität. Also die Qualität ist mir wichtig geworden. Die Quantität, die versuche ich bewusst runterzudrehen, einfach weil sobald man einen Schritt in alpines Gelände setzt, hat man ein gewisses Maß an Risiko und dessen muss man sich, glaube ich, schon auch bewusst sein, egal was man macht. Weil sobald man da irgendwie in einem Gelände unterwegs ist, hat man ein gewisses Maß an Risiko. Und die Frage, die ich mir halt immer stelle, ganz bewusst ist, ob es mir das wert ist. Ob quasi das Risiko die Aktion wert ist. Also ob die Freude, die mir die Aktion bereitet, größer ist oder zumindest gleich groß wie das Risiko, das ich dadurch in Kauf nehme.
Ja.
Und da entscheide ich immer wieder neu. Also ich habe damals mir das offen gelassen und habe dann aber gemerkt, boah, okay, das bereitet mir echt immer noch eine extreme Freude und habe mir die Frage dann zu einem überraschend frühen Zeitpunkt gestellt, dadurch, dass wir die Abschlussexpedition mit einem Naturfreund Alpinkarte geplant gehabt haben nach Kirgisistan. Und für mich war es am Anfang ganz klar, dass ich da eh nicht dabei bin, weil das weder körperlich noch mental denkbar ist. Und vor allem war es körperlich einfach auch nicht denkbar. Also ich war mir nicht sicher, ob das überhaupt jemals nochmal denkbar ist und schon gar nicht so kurz darauf. Dadurch hat sich die Frage zuerst gar nicht gestellt, aber dann hat mein Körper irgendwie Wunder geschehen lassen und hat einfach unglaublich angeschoben, wie man im Dialekt sagen würde. Ich habe schnell und gut geheilt. Also überraschend gut und überraschend schnell. Und habe dann quasi zum Sommerbeginn einen Kurs gehabt mit den Jungs. Also es waren dann nur noch Jungs in der Gruppe vom Alpinkader. Und ich, also leider doch nicht mehr so viel Mädels wie gehabt. aber total super Jungs. Und wir haben dann so einen Kurs gehabt und ich habe dann beschlossen, dass ich da teilnehme, weil es mir einfach körperlich schon echt sehr gut gegangen ist. Und wir haben dann so einen Spaß gehabt miteinander. Und das sind so coole Burschen gewesen in der Truppe. Also jeder Einzelne ist aber wirklich eine tolle und inspirierende Person und mir hat total Freude bereitet, mit ihnen Zeit zu verbringen. Und nach dem Wochenende habe ich eigentlich gemerkt, boah, eigentlich will ich das. Also eigentlich habe ich da immer davon geträumt und ich fühle mich total wohl in der Gruppe. Und für mich ist das Bauchgefühl auch total wichtig geworden. Also natürlich ist jetzt Bauchgefühl immer so die Frage, was ist jetzt besser, dass man nach dem Bauchgefühl geht oder dass man noch quasi genau, und Angaben gibt.
Erfahrungen, oder? Ja.
Genau, aber ich glaube, es ist immer so eine Mischung und das Bauchgefühl ignoriere ich auf alle Fälle.
Ja, genau. Ich glaube, richtig. Ja,
definitiv. Ich glaube auch. Und dann habe ich beschlossen, okay, eigentlich wäre ich gerne dabei.
Anna, du hast jetzt ausführlich schon geantwortet. Kannst du uns nochmal so ein bisschen erklären oder erzählen, wie du jetzt, sagen wir mal, deine Ziele und Prioritäten sortierst, wenn du eine Tour unternimmst?
Also ich überlege mir einfach ganz genau, ob mir die Tour das Risiko wert ist. Weil eben, ich glaube, man hat immer objektive Gefahr, sobald man dann einen Schritt in so ein Gelände macht. Aber die objektive Gefahr ist immer da, aber die ist natürlich unterschiedlich. Und dann gibt es auch noch, also ich nenne es ganz gern individuelle Gefahr. Also kann man jetzt vorstreiten, ob das jetzt ein guter Ausdruck ist. Aber ich glaube, auf der einen Seite hat man einfach objektive Gefahren, zum Beispiel Steinschlag, wäre jetzt so ein Klassiker. Ich meine, klar, man kann noch an dem drehen, indem man sagt, okay, geht man jetzt in ein brüchiges Gelände oder in einen soliden Granit. Aber grundsätzlich unerwarteter Steinschlag ist eine Gefahr, die ist immer da. Unerwarteter Wetterumschwung wäre auch so ein Klassiker. Eben unerwartet ist die Betonung. Aber sobald man sich halt irgendwie in dem Gelände exponiert, hat man ein gewisses Maß an objektiver Gefahr. Je nach Tour wieder unterschiedlich wie viel. Und dann hat man auch so individuelle Risikofaktoren, an denen man noch gut drehen kann. Finde ich. Das wäre zum Beispiel, wie gut bin ich vorbereitet? Wie gut funktioniert das Team? Habe ich die richtige Ausrüstung dabei? Habe ich die richtigen Sicherungsmittel dabei? Habe ich ausreichend Sicherungsmittel dabei? Bin ich ausgeschlafen und bin ich wirklich vorbereitet auf die Tour oder bin ich eigentlich total übermüdet, komme aus der Arbeit und bin eigentlich total fertig? Ich glaube, da kann man an den Punkten kann man viel drehen. Und ich bin stets bemüht, dass ich die individuellen Risikofaktoren so gering wie möglich halte. Und beim objektiven Risiko muss man dann halt abwägen, will ich das oder will ich das nicht. Weil das ist eine ganz klare Entscheidung. Ich glaube, es wäre blöd, wenn man sich dessen nicht bewusst ist. Ich finde es immer wichtig, dass man das bewusst macht. Risiko ist in Ordnung, solange es bewusst passiert und man da bewusste Entscheidung trifft. Und da überlege ich immer halt ganz genau, ist das für mich wert oder nicht. Und möchte ich das. Und wenn mich etwas extrem begeistert, wenn ich sage, wow, das möchte ich und das ist total schön und das, ja, das taugt mir total und eben bereits immer für die Freude. Dann ist es mir das Risiko wert und dann gibt es gewisse Dinge, die ich auch gern mache und die mir immer noch sich totale Freude bereiten, zu meiner Überraschung. Also wo ich immer noch sage, ach, das ist richtig, richtig cool. Und aber der Prozess dafür wichtig ist, dass ich währenddessen den vollen Spaß habe. Also nicht danach, also nicht der Type of Fun, wo man danach sagt, ah ja, das war eine coole Tour, als ich fertig war, sondern ich möchte wirklich währenddessen eine schöne Momente erleben und währenddessen mir denken, oh, richtig cool, dass ich gerade da sein darf und dass ich da gerade bivakieren darf und abgefahren, an welchem Ort ich da gerade schlafe und welche Landschaften ich gerade sehen darf und was ich als wahrnehmen darf. Ich glaube, das ist ganz wichtig und ich bin mir schon einmal dessen bewusst, dass ich gewisse Verantwortung trage. Also in dem Moment, finde ich, wo man intensive Freundschaften schließt oder vielleicht auch Familie hat, egal, jetzt mal selbst eine Familie hat oder Kind von Eltern ist oder eine Schwester oder Bruder, wie immer. Sobald man da enge Beziehungen lebt, tragt man auch ein gewisses Maß an Verantwortung. Und dessen bin ich mir schon auch bewusst, weil im Endeffekt sind es nicht, also ich selber, mir macht das nichts, wenn ich jetzt morgen stirb, weil ich habe ein super schönes Leben gehabt. Also nicht, dass man nichts macht, jetzt nicht verstehen, aber ich habe ein tolles Leben gehabt und wenn das Licht aus ist, dann ist das Licht aus. Also da merke ich selber wenig davon. Die, die dann leiden, sind die, die mich gern gehabt haben. Mhm. Und denen gegenüber habe ich schon eine Verantwortung. Und deswegen überlege ich mir schon ganz bewusst, was ich mache und was ich nicht mache. Und versuche vor allem, du nicht zu konsumieren, wenn man das jetzt so nennen kann. Ich habe lieber eine super lässige Tour mit Leuten, die ich total gern habe, von der ich dann lange zähre, wo ich dann ja danach einmal bewusst nichts mache und einfach lang von der Erinnerung zähre, als dass ich eine Sache nach der anderen mache, weil irgendwann nimmt man es gar nicht mehr so wahr. Also wenn man lange keinen Schokokuchen gegessen hat und man isst ein Stück Schokokuchen, denkt man sich, wow, das ist ja richtig lecker. Unglaublich, der Schokokuchen ist der Hammer. Wenn ich mir jetzt aber jeden Tag ein riesen Stückchen von dem Schokokuchen gebe, dann werde ich irgendwann nicht mehr so gut sein wie beim ersten Mal. Und dann brauche ich dazwischen schon eine Pause. Und ich glaube, da werde ich viele schmunzeln, dass es aus meinem Mund kommt, weil ich schon jemand bin oder war, der gern viel macht. Aber ich finde, dann kann man dazwischen andere Dinge machen. Also es gibt ganz viel, was Spaß macht. Für mich ist es nach wie vor ist Alpinismus etwas, was mir einfach extreme Freude bereitet. Also wo ich halt richtig merke, dass ich mir denke, dass ich einfach von Kopf bis Fuß begeistert bin. aber ich kann mich auch für vieles begeistern. Wenn es das nicht ist, dann ist es was anderes. Also ich meine, jetzt einen Meniskus gerissen letzte Woche und blöd gelaufen, kann passieren. Und war jetzt zweimal Tango tanzen und habe alle totale Gaudi gehabt. Also ich glaube, es ist wichtig, dass man viele Tasten auf seinem Klavier hat. Weil wenn eine Taste nicht mehr funktioniert, dann muss man die anderen Tasten drücken.
Ja. Oder dass man auch mal Zitronenkuchen isst und oder
genau.
Kirschtorte oder nicht immer nur den Schokokuchen.
Ja, genau. Die Abwechslung macht das.
Absolut. Hast du für dich da irgendwie gelernt, auch einfach besser auf deinen Körper zu hören in den letzten Jahren? Oder hast du gewisse Strategien entwickelt für dich, um zu sagen, das hilft mir, Risiko für mich, aber auch die äußeren Umstände besser einzuschätzen?
Also, was den Körper angeht, habe ich mit meinem Körper ganz eine neue Freundschaft geschlossen, wenn man das ja behaupten darf. Also, Also grundsätzlich habe ich einen extrem dankbaren Körper. Also ich habe echt viele Verletzungen gehabt. Und also ich bin immer der Meinung, alles ist möglich. Das ist immer schon ganz gut. Weil die Meinung habe ich auch, was meinen Körper angeht. Also ich glaube, alles ist möglich. Und was mein Körper jetzt noch nicht kann, das kann er lernen. Und wenn mein Körper sich dann doch mal meldet, dann sehe ich das nicht als, ach, na nervig, jetzt tut mir das Knie weh, na blöd. Na. Also gut, vielleicht im ersten Impuls, muss ich jetzt gestehen. So Zen kann jetzt auch niemand sein. Aber ich versuche dann eigentlich das nicht als eine nervige Rückmeldung zu sehen, sondern als Botschaft. Okay, jetzt gerade jetzt gerade gestalte ich mir mein Leben zu stressig oder jetzt gerade ist gerade zu viel los oder jetzt gerade bin ich zu sehr am Gas. Und ich habe das Gefühl, wenn ich auf meinen Körper schaue, dann schaut er auf mich. Also er hat mich noch nie stehen lassen. solange ich ein bisschen auf meinen Körper schaue. Also wir sind, ja. Das klingt jetzt ein bisschen schizophren, aber wir sind ein gutes Team. Und das ist ein Geben und Nehmen. Und ich glaube, solange ich meinem Körper das gibt, was er braucht, in meinem Fall sind es zum Beispiel auch gewisse Übungen oder Ja, oder Ernährung oder ja, oder vielleicht einmal eine Ruhephase. Solange ich da gut auf ihn höre, habe ich noch nie das Gefühl gehabt, irgendetwas nicht tun zu können. Also ich habe in Kirgisistan zum Beispiel diesen, weiß jetzt nicht, gefährliches Halbwissen, aber ich glaube 15 bis 20 Kilo hat er sicher gehabt in seinem Rucksack, habe diesen Rucksack gelupft und habe eigentlich zu dem Zeitpunkt noch ein Cage in meiner Brustwirbelsäule gehabt und habe trotzdem eigentlich keine Schmerzen gehabt. Das liegt jetzt einerseits an einem unglaublich guten Chirurgen und andererseits aber auch an einem sehr dankbaren Körper.
Ja, voll gut. Und auch natürlich an einer gewissen mentalen Stärke, auch die man, glaube ich, dir auch einfach anmerkt, die du dir angeeignet hast. Anna, du hast vorhin gesagt, dass du von Touren mit Freunden oder mit Menschen, die du magst, besonders lange auch zehren kannst und die dich emotional einfach auch lange begleiten und pushen. Was bedeutet es für dich, solche Touren zu machen, da einen Fokus drauf zu legen und dich auch über kleinere Erfolge freuen zu können? Es muss nicht die, wie du gesagt hast, es muss nicht die krasseste Tour sein, sondern es geht um die gute Zeit draußen.
Ja, ich glaube, was quasi so eine Highlight-Tour ist und was nicht, das entscheidet man ja schon immer selber. Und ich glaube, je mehr man sich davon außen beeinflussen lässt, desto schlechter, ich will nicht sagen, dass das schlecht ist, aber desto herausfordernder kann es sein. Also es gibt ja so ganz klassische Touren, wo man sagt, wenn man die und die geklettert ist, dann hat man wirklich was geschafft. Mhm. Oder das ist jetzt so ein Statement quasi. Und ich finde aber den Wert einer Tour, den gibt man der Tour schon immer selber. Also zum Beispiel war ich heuer in Patagonien und habe gar nicht gewusst, ob ich überhaupt klettern will oder nicht. Und wir waren dann, es hat sich dann aber eben total richtig angefühlt und hat viel dafür gesprochen und dann waren wir zu dritt unterwegs, eben mit der Babsi, die habe ich zuerst schon interviewt, unter anderem. Mhm. Und sind dann eigentlich so eine kleinere Tour geklettert und ja, und wie wir da wieder, also wie wir da alle gut oben waren und wir haben uns jetzt auch nicht die schwerste Tour gesucht, sondern einfach eine lässige Tour für den Tag. Und als wir da irgendwie dann alle im Gipfel oben gesessen sind und es war eigentlich früher Nachmittag und wir sind dann rechtzeitig wieder unten gewesen und es hat einfach alles super gut funktioniert, war ich total glücklich, weil ich mich voll drüber gefreut habe, in Patagonien geklettert zu sein. Und mhm. dass eben, ja, ich da mit total tollen Freundinnen war und sich das einfach gut angefühlt hat. Und die Tour ist mir sicher mehr wert als viele andere Touren, wo jemand sagen würde, wenn man vom Curriculum schaut, so nennen mag, wow, was ihr da gemacht habt, unglaublich. Und irgendwann so, na, die Tour, die war unglaublich. Also die war meine Highlight-Tour. Und mhm. Ja, klar gibt's große Touren, die einen auch unglaublich begeistern, weil ja, so eine große Tour fast eine richtige Reise sein kann, wenn man da mehrere Tage unterwegs ist und man sich da richtig reintigern muss und bemühen muss und ja, viel Teamwork gefordert ist und man selber voll gefordert ist und wenn man das dann geschafft hat, dann freut man sich voll. Aber ich glaube eben, dass den Wert der Natur, den gibt man dadurch immer selber. Hm. Für mich war die Tour zum Beispiel voll viel wert. Weil es halt eine kleine Tour.
Ja, voll.
Ja.
Ich würde auch so einen kleinen nächsten Patagon. Ja, sorry.
Alles gut. Ich würde gerne mal auf den Punkt Risiko zu sprechen kommen. Wir haben ja vorhin schon, oder du hast ja viele schon gesprochen über subjektive Risiken, oder also ich kenne es als subjektive Risiken, du hast es als individuelle Risiken benannt, objektive Risiken. Wenn du in einer Gruppe unterwegs bist, wie bewertest du, oder welchen Einfluss hat eine Gruppe für dich auf die Risikobewertung von der Tour?
Kommt immer drauf an. Also grundsätzlich finde ich die Gruppendynamik extrem wichtig. Jetzt unabhängig vom Risiko finde ich es extrem wichtig, dass eine Gruppe, wie sich das anfühlt und wie die Stimmung ist. Also jede Gruppe hat ja immer so ein bisschen eine Stimmung, so eine gewisse Welle. Und mir ist es total wichtig, dass die Stimmung gut ist und dass sich das richtig anfühlt. Mit allem inklusive. Also dass ich das Gefühl habe, ich bin da mit Leuten unterwegs, die ich wirklich gern habe. Man hat eine gute Stimmung, man hat einen Spaß. Also ich habe keine Lust, dass die Tour nur im Nachhinein Spaß macht, sondern ich möchte schon währenddessen einen Spaß haben. Und ich möchte mich aber auch wohlfühlen. Also ich möchte das Gefühl haben, dass das Risiko, das ich gewillt bin einzugehen, nicht sehr unterschiedlich ist von dem Risiko, dass meine Gruppe gewillt ist einzugehen oder eine Maß an Risiko. Das ist mir total wichtig. Und eben auch die Stimmung. Also bei der gleichen Reise waren wir mit der Amelie, die hat sie auch interviewt, waren wir am Cerro Torre und das war halt, haben versucht, den Cerro Torre zu klettern und sind dann ein paar Seilingen vom Gipfel umgedreht leider, weil wegen dem Wetterumschwung, weil es aber nicht gepasst hat. Mhm. Aber das ist total wurscht, weil wir haben einfach so eine unglaubliche Gaudi gehabt während dieser Tage. Also ich würde keine einzige Sekunde von der Kletterei missen wollen. Also das war von der ersten Sekunde bis zur letzten, haben wir einfach so eine gute Stimmung und so einen Spaß gehabt. Ob das jetzt der ewig lange Zustieg war oder der Rückweg oder, also es waren total, ja, total tolle Tage. Komplett unabhängig davon, ob wir da jetzt umgestanden sind oder nicht. Und das ist für mich voll wichtig. Ja. Dass da wo die Stimmung richtig ist und dass da alle ähnliche Perspektive haben. Also ich hätte keine Lust, mit jemandem unterwegs zu sein, der das ganz anders sieht als ich. Also natürlich kann es Unterschiede geben, aber wenn jemand ganz eine andere Risikobereitschaft hat als ich, dann glaube ich, passt das nicht so gut zusammen. Mhm. Also weder für mich noch für ihn, weil ich mag ihn nicht aufhalten und ich mag gar nicht wo reingedrängt werden.
Voll.
Also, weder noch.
Ja, da möchte ich tatsächlich an der Stelle ganz kurz Werbung machen für unsere anderen Patagonien-Folgen oder an die von den Bergsteigerinnen. Mit der Babsi und mit der Caro und der Amelie sind auf jeden Fall sehr lohnenswerte Folgen. Und da lernt man auch noch ein bisschen mehr über Patagonien und wo ihr auch da unterwegs wart.
Genau.
Ich finde es tatsächlich super spannend, was du zu erzählen hast. Und deine Einstellung zum Alpinismus finde ich total bemerkenswert. Würdest du deinem jüngeren Ich denn gern raten, das schon früher so zu haben? Oder sagst du, das war jetzt einfach ein Prozess deines Lebens und es kam halt, wie es kam? Oder gibt es etwas, was du auch sonst jüngeren Alpinistinnen mitgeben möchtest, wie sie die Bergwelt sehen können und erleben können?
Ich glaube, grundsätzlich ist es ganz gut, dass man nicht in die Zukunft blicken kann. Also ich glaube, es ist ganz gut, dass mein jüngeres Ich nicht weiß, was alles so passiert in den Folgejahren. Aber ich glaube, an sich ist es gut. Jeder, der mit den Klettern, oder viele, die mit den Klettern anfangen haben, die haben da auch sehr Stimme und Drangzeit. Ich habe sie auch gehabt und viele haben sie oder haben sie nicht oder wie auch immer. Aber ich glaube, wenn man die Stimme und Drangzeit in Anführungszeichen mal hinter sich hat, ist das sicher eine gute Sache. Und glücklicherweise hat man oftmals sehr viel Glück in der. Ich glaube, es ist allerdings gut, wenn man sich dessen bewusst ist, dass man nicht unsterblich ist. Also ich glaube, wenn man gerade jung ist und extrem fit oder auch gerade merkt, dass der Körper gerade voll viel leistet und voll viel weitergeht und es geht immer weiter, weiter, weiter und immer weiter nach oben und Dinge, die man vor ein paar Wochen nicht können hat, kann man auf einmal schon und man hat das Gefühl, nichts ist unerreichbar, nichts ist zu schwer. Das ist ja an sich ein schönes Gefühl, das mag ja niemanden nehmen. Aber ich glaube, es ist gut, wenn man sich nicht unsterblich fühlt, sondern schon sich dessen bewusst ist, dass man eben nur einen Körper hat und dass man gut auf den schauen muss und dass es schon Grenzen gibt. Und Edi Caro, die ihr auch interviewt habt, die hat mir ganz was Schlaues gesagt, heuer im Sommer, also im patagonischen Sommer, im Winter. Die hat zum Beispiel so gemeint, ja, wie lange jetzt heute schon Kletter? Und dann hat sie gemeint, ja, und jetzt stell dir mal vor, wenn man mit 50 immer noch so fit ist wie heute, dann kann man ja eigentlich noch, also jetzt kletter ich seit 2015, 16 so richtig, dann sind das jetzt eben 8, 9 Jahre. Und wenn man sich dann vorstellt, dass ich vielleicht mit 60 immer noch total fit bin und gut auf meinen Körper geschaut habe, dann kann ich ja eigentlich noch 3-mal so viel klettern. Kann 3-mal so viel erleben, wie ich bisher erlebt habe. Und wie unglaublich toll das ist und dass ja eigentlich nichts davon läuft. Und das habe ich voll stark gefunden.
Ja, voll.
Das hat mich richtig begeistert. Und die Geschichte habe ich schon vor Leuten erzählt und gesagt, das war richtig, richtig schlau. Und das stimmt.
Definitiv, ja.
Ja. Und ich glaube, Geduld und dass nicht alles gleich sein muss, das ist gut, wenn man das lernt. Aber das kann man auch nicht, nur weil einem das jemand sagt, dann sofort fühlen, sondern ich glaube, das muss man einfach lernen und das lernt jeder auf seine Art und Weise. Also ich hätte jetzt auch nicht gerade auf jemanden gekocht, der mir irgendwas sagt. Also vielleicht zum Teil schon, hätte mir schon zum Nachdenken gebracht, aber ich glaube, viele Dinge muss man einfach für sich selber erkennen, herausfinden, evaluieren und lernen.
Ja, und auch einfach ein bisschen erwachsen werden.
Ja. Tatsächlich wollte ich fragen, auf dem Weg zu 60, bis zu deinem 60. Lebensjahr, was hast du denn da noch so vor? Also was sind deine Ziele? Ich würde jetzt vielleicht nicht bis zum 60. Lebensjahr gucken, aber für die nächsten Jahre, für die nächsten Monate, im Alpinismus, aber vielleicht auch darüber hinaus.
Ich habe gemerkt, dass ich ja immer, wenn ich Pläne mache, dann kommt es ganz anders. Ich laufe mit den Plänen. Ich habe zum Beispiel für den Sommer auch beschlossen, jetzt bin ich endlich wieder. Jetzt ist mein Körper wieder so, dass ich das Gefühl habe, ich kann alles tun und brauche mir keine Sorgen machen. Und dann, zack, habe ich meinen Job gekündigt, habe meinen Bus gekauft, wollte unterwegs sein zum Klettern. Zack, boom, erste Woche reisen wir mit Innenmeniskus. Also ich glaube, es ist total hinfällig, da Ihnen zu machen. und ich glaube, grundsätzlich lasse ich mir gern da ein bisschen vom... Also ich mache immer wieder Pläne und das passt auch. Und dann entscheidet eh das Leben, was passiert. Und dann muss man halt einfach das annehmen, was kommt. Und und wieder weiter nach vorne schauen und dann kann man wieder neue Pläne machen und dann kommt eh wieder was anderes und dann müssen wir es wieder neu strukturieren. Also ich mache mir keine fixen Pläne, sondern ich bin da recht offen und sagen wir ein paar Dinge, die am wichtigsten sind, eben für mich ist es Gesundheit und der Umfeld, was ich gern habe, meine Freunde und meine Familie und eben Gesundheit und die wichtigsten Faktoren, bin ich für vieles offen und schaue gerne mal, wohin mich das Leben trägt.
Ja.
Mal schauen, was passiert, wenn ich 60 bin. Wahrscheinlich werde ich darüber lachen, wenn ich 60 bin, über das, was ich gedacht habe, wenn ich 30 bin. Und denke, wenn ich gewusst hätte damals. Und da habe ich gedacht, ich hätte es verstanden. Da habe ich gar nichts verstanden. Ja.
Vielleicht können wir ja dann nochmal reden in 30 Jahren. Ach ja, ich finde, das klingt trotzdem sehr schön, Anna. Und ich finde es schön, dass du dir einen Bus gekauft hast. Und ich meine, dein Meniskus wird heilen und dann kannst du los tigern. Genau, und ich glaube, damit kommen wir dann auch schon zum Ende unserer Folge. Genau, dann von meiner Seite aus, Anna, kann ich nur sagen, vielen, vielen Dank, dass du uns an deiner Geschichte hast teilhaben lassen, dass du so offen erzählt hast. Ich finde es ganz spannend und hoffe tatsächlich, dass man trotzdem noch das ein oder andere von dir mitbekommt, wo du so rumkraxelst. Und sag vielen Dank, dass du dir die Zeit heute genommen hast.
Danke euch
fürs Gespräch. Das sage ich auch. Ich sage auch das, was Hanna gesagt hat. Vielen Dank, tolles Gespräch, hat mir auch viel, viel Spaß gemacht. Wir wollen ja von unseren Gästen immer gerne noch ein Outro-Song für unsere Playlist. Und ja, da bildest du keine Ausnahme. Das heißt, gib uns doch mal einfach einen Song, den du irgendwie mit dem Draußensein verbindest, mit dem Bergsteigen oder den du einfach fühlst, also den du total fühlst, den wir auf unsere Liste packen können.
Also es gibt ja das Lied Here Comes the Sun und dann gibt es ja die österreichische Version davon von STS, da kommt die Sun. Und das ist eigentlich das Lied, was mir als erstes eingefallen ist, weil jedes Mal, wenn man irgendwie so ganz früh startet beim Alpinklettern und alles noch dunkel und kalt und irgendwann kommen dann die ersten Sonnenstrahlen, die einen erwärmen und dann hat man meistens auch das schönste Licht des Tages. Also das ist nur der Moment, der mir am besten gefällt. Da habe ich eigentlich immer das Lied, da kommt die Sun im Kopf. Entweder in solchen Momenten oder aber im Klettern, wenn es mal kalt ist und endlich kommt die Sun daher, die man sich schon so lange ersehnt. Dann singe ich meistens relativ laut während dem Klettern, huhu, da kommt die Sun. ich glaube, das war mein Lied.
Gut. Das finde ich gut. Das höre ich jetzt gleich, auch direkt und wir packen es auf die Playlist.
Das machen wir.
Super.
Also Anna, dann vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir einen wunderbaren Sommer in Innsbruck oder wo du sonst unterwegs bist.
Danke.
Und falls ihr noch Fragen an Anna habt, könnt ihr das gerne via Instagram machen oder an unsere E-Mail-Adresse podcast@bergfreunde.de.
Genau, und alle weiteren Infos zur Folge findet ihr in den Shownotes.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Folge grad raus angekommen.
Genau, und danke an euch Bergfreunde da draußen fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr könnt auch heute wieder spannende Eindrücke aus der Folge mitnehmen.
Für uns geht's jetzt wieder raus und wir hören uns dann hoffentlich zur nächsten Folge.
Bis dahin, macht's gut.
Eure Hanna.
Und euer Jörn.